Sie hören SBS German.
Sie ist zurück im Spielfilm. Ulrike Ottinger präsentiert mit Die Blutgräfin ein visuelles Spektakel zwischen Horror, Operette und schwarzer Satire. Isabelle Huppert spielt eine wiedererwachte Vampirengräfin Dracula im heutigen Wien, die auf der Suche nach einem geheimnisvollen Text eine Spur der Verwüstung hinterlässt, stilvoll, kühl und mit viel Ironie. Unterstützt wird das Ganze mit Texten, an denen Elfriede Jelinek mitgearbeitet hat und an einem Ensemble, das von grotesk bis elegant reicht und einfach großartig ist. Ein Film, der weniger erzählt als überwältigt und der die Frage stellt, wie viel Ernst in der Kunst des Exzesses steckt. Und dieser Film, der feiert jetzt Premiere in Australien beim diesjährigen Sydney Film Festival und ich durfte die Regisseurin vorab zum Gespräch treffen. Frau Ottinger, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
Das ist ein Vergnügen für mich. Das ist eine weite Entfernung. Ich war nie in Australien, aber meine Filme waren schon öfter dort. Und ich wäre auch sehr, sehr gerne gekommen. Aber ich arbeite an einem neuen Projekt oder an zweien sogar.
Oh, toll.
Und wenn ich komme nach Australien, dann möchte ich mindestens für 4 Wochen kommen, um auch wirklich was zu sehen, nicht?
Ja. Das ist ein guter Plan und Ihre Filme waren ja wenigstens schon mal hier. Insofern können Sie dann ja nachkommen. Es hat einiges zu bieten. Ich habe heute, heute gerade Ihren Film Die Blutgräfin gesehen und muss sagen, wirklich ganz, ganz toll. Glückwunsch zu diesem wirklich großartigen Film.
Danke.
Das war ja ein wirkliches Langzeitprojekt. Sie arbeiteten an dem Film seit 2010, habe ich gelesen. Was hat Sie all die Jahre an diesem Stoff festhalten lassen? Das ist ja wirklich eine unglaublich lange Zeit.
Naja, das muss man sich nicht so vorstellen, dass ich die ganze Zeit daran gearbeitet habe. Ich habe eigentlich zuerst mal 2 Jahre ganz intensiv gearbeitet und dann kam das Geld nicht zusammen. Das ist ja immer die Krux. Film ist und bleibt schwierig. Und das ist meine Erfahrung in all den über 50 Jahren, die ich jetzt Filme mache.
Ja.
Es ist einfach so. Und dann gab es gab 2 Versuche, den Film zusammenzubringen. Es ist ein großes Projekt, ein teures Spielfilmprojekt. Und ja, dann gibt es irgendwann eine Situation, wo man das Gefühl hat, jetzt kann ich auf den Zug aufspringen. Und ich konnte auch selbst, also auch nicht nur meine ganze Arbeit, sondern finanziell was beitragen. Und dann, wenn man ein Startkapital hat, ist es eigentlich, das ist schon immer so ein positiver Impuls. Und dann ging es los. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ich es endlich machen konnte.
Ja.
Und alle Schauspieler sind dabei geblieben, die früher zum Teil dann in anderen Rollen und weil sie auch älter geworden waren. Und natürlich viele neue. Und alle Schauspieler waren sofort so begeistert, ja, vom Drehbuch, dass sie sagten, da wollen wir dabei sein. Und das war sehr schön.
Ja, bleiben wir mal gleich beim Drehbuch. Das haben Sie gemeinsam mit Elfriede Jelinek geschrieben, die ja auch eine besondere Verbindung zur Hauptdarstellerin Isabella Huppert hat. Durch die Filmadaption ihres Romans Klavierspielerin, die Klavierspielerin. Wie war die Zusammenarbeit?
Sie war wunderbar. Ich kenne Elfriede sehr lange
und
seit den 70er Jahren. Und ich habe immer wieder Sachen von ihr inszeniert am Theater. Und auch sonst ab und zu zusammengearbeitet. Aber in diesem Fall war es so, dass es wirklich meine Geschichte und mein Drehbuch ist. Aber dann habe ich gedacht, das ist so ein wienerischer Stoff, weil Wien spielt ja eine wichtige Rolle.
Ja, nicht? In der Tat.
Und dann habe ich ihr gesagt, komm, hast du nicht Lust, mit mir zusammen mal auf die Dialoge zu gucken und da hier und dort ein bisschen von diesem Wienerischen oder auch von diesen interessanten Sprachkunststücken, die sie also in so zusammensetzt, reinzubringen. Und dann sagt sie, ja, weißt du was, sie hat es gelesen, war dann sehr begeistert, wir sind einen Tag zusammengesessen und dann sagt sie, weißt du was, ich schicke dir einfach mal ein paar Versatzstücke und du nimmst was oder nimmst es nicht und schaust, wo du es einbaust und so. Das hat sie gemacht und ich habe das eine oder andere eingebaut. Also sagen wir mal, so was Typisches von ihr ist zum Beispiel, dass sie gesagt hat, es gibt die Ahnen der Blutgräfin und die auf einem großen Fest und sie sprechen darüber, wie man sich lange dieses Vampir-Leben erhält und sie sagt, wir müssen kühles Blut bewahren, wo immer wir einen Kühlschrank finden. Ja, das ist typisch Jelinek, sowas. Aber die anderen Sachen, sagen wir mal, die habe ich geschrieben, das ist meine Geschichte oder so. Aber das hat natürlich manchen Dingen nochmal so ein kleines Akzent gesetzt, was sehr schön ist.
Ja, tolle Szene oben da im Balkon in diesem Opernball-Szenario. Ja, habe ich sehr, sehr genossen. Genau. Sie haben schon die Stadt Wien angesprochen. Die ist in Ihrem Film der stille Star, muss man sagen. Sie selbst leben in Berlin. Was hat Sie an der Stadt Wien als Schauplatz so sehr gereizt?
Eigentlich hat mir Wien die Idee gegeben, einen Vampirfilm zu machen. Es war vielleicht so. Ich bin immer sehr fasziniert von besonderen Orten. Und ich habe sehr viel an besonderen Orten auch inszeniert. Also diese Orte wie eine Bühne genommen, die man eigentlich auf dem Theater hat, nur dass sie da ist und man einfach durch die Kadrage, die man macht, ja, und den Bildausschnitt diese Bühne wieder herstellt. Und das interessiert mich, ich habe ja auch eine Berlin-Trilogie gemacht, also drei Filme, die ich nur an Schauplätzen in Berlin gedreht habe, drei große Spielfilme. Ich bin immer sehr fasziniert von Orten. Diese Orte erzählen mir etwas. Und diese Geschichten bringe ich mit rein in das Drehbuch.
Ja, Sie haben schon die Objekte angesprochen, Sie haben die Bühne angesprochen, Sie haben selber viele, viele Jahre jetzt sehr, sehr, sehr lange auch im Theater gearbeitet. Das ist wirklich was, was mir beim Schauen aufgefallen ist. Es ist dieser Film, der bietet ja in den Szenen eine Vielzahl an Elementen in diesem Bühnenbild, fühlt sich sehr haptisch an. Ich habe wirklich beim Schauen mich ein bisschen zwingen müssen, nicht Pause zu drücken, um wie in so einem Such- und Findebuch dieses Bühnenbild zu genauer zu betrachten und zu schauen. Da sind ja so viele kleine Details drin und es hat so eine tolle Haptik. Es ist wirklich, wirklich toll. Es erinnert wirklich an so ein Bühnenbild. Und das scheint ja absichtlich gewesen zu sein von Ihrer Seite.
Absolut, absolut. Ich kann das jetzt hier nicht zeigen. Aber meine Drehbücher, die bereite ich eigentlich so vor, dass es nicht nur die Texte gibt, sondern unglaublich viel visuelles Material. Mm. Und das geht dann sehr detailliert den Kostümbildnern. Mit den Kostümbildnern habe ich ein Jahr vorher angefangen, zusammenzuarbeiten. Ich habe Dinge selbst gezeichnet, zum Teil. Und natürlich auch das ganze Set-Design. Also da bin ich sehr involviert. Ich komme von der Bildersprache her eigentlich. Und das ist mir ganz wichtig. Bildersprache, Musik, Farben, Farbdramaturgien. Also dieses riesige, prächtige Kleid, das Isabelle Huppert auf dem Ball trägt, nicht, wo sie wie eine böse Madonna oben schwebt. Das habe ich zum Beispiel entworfen. Und wenn sie so mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten, so klar, dann können die natürlich auch, wissen sie genau, wohin es geht. Und das ist ganz, ganz wichtig, so dass wir zusammen so einen kreativen Pool haben und da drin arbeiten. Und wir waren eigentlich mit diesen Dingen sehr, sehr glücklich, alle zusammen, und haben mit großer Begeisterung und Freude eigentlich bis zum letzten Assistenten, der letzten Assistentin zusammengearbeitet. Ja, ja. Das war sehr schön, war eine große Vorbereitung.
Das glaube ich.
Ja. Die fand auch an einem sehr interessanten Ort statt. Otto Wagner ist ja bekanntlich der große Architekt Wiens, der um die Jahrhundertwende eigentlich die Stadt geprägt hat, architektonisch. Und er hat ein riesiges Asyl außerhalb von Wien, am Stadtrand von Wien, auf den Hügeln, wo natürlich die Luft auch besser ist. Da hat er eine ideale Stadt gebaut, wo die Ärzte mit den Patienten zusammengelebt haben, dort gearbeitet haben, Felder hatten, ganz viele Handwerksbetriebe. Und das ist auch ein Teil der Geschichte Wiens. Das ging dann natürlich im Dritten Reich, wurde das alles ins Gegenteil verkehrt dann. Aber all das ist eben die Geschichte Wiens. Und ich wollte nichts davon aussparen. Ja. Und so habe ich versucht, all diese verschiedenen Elemente in diesem Film Bild-Collageartig zusammenzubringen. Aber die Musik ist ja auch wichtig. Natürlich sind die Straußwalzer wichtig. Ich habe dann wirklich nach einem Komponisten gesucht. Und mir wurde jemand empfohlen, es war auch gerade das Straußjahr, der diese ganzen Straußwalzer quasi dekonstruiert hat. Alban Berg hat ja ganz früh auch schon mit den Straußwalzern gearbeitet, ja, und sie anders bearbeitet und dirigiert. Aber dieser Komponist hatte ein Riesenkonzert und da sind mindestens 30 Straußwalzer gespielt worden. Und das war so großartig, das müssen Sie sich vorstellen, ein Orchester von etwa 100 Leuten mit 3 Perkussionisten, die unglaublich was losgemacht haben. Also alle Arten auch von unkonventionellen Instrumenten, nicht, und ja. Objekten aus dem Alltag, die sozusagen die Lärminstrumente. Ja, also es war ganz großartig und das habe ich auch gesehen, da hatte ich ihn aber schon engagiert.
Ja.
Und er hat mir das alles zur Verfügung gestellt und ich habe das dann mal so angelegt, wie ich dachte, es wäre schön. Und er hat das dann alles verbunden und nochmal sehr ganz wunderbar gemacht.
Ja, ja.
Das war also eigentlich alle Wiener Elemente sind zusammengekommen, aber in einer sehr unkonventionellen Art, denke ich.
Ja, definitiv. Ich habe noch eine Frage zu der Bildsprache. Die hat ja wirklich einen sehr, sehr starken Retro-Charme. Und erinnerte mich auch an so klassischere Gruselfilme. War das eine bewusste Hommage oder hat sich es einfach so ergeben aufgrund Ihrer Vision, wie der Film sich anfühlen sollte?
Also ich muss gestehen, dass ich gar nicht außer den 3 wirklich großen Vampirfilmen gar nicht viel Vampirfilme kenne.
Ja.
Ja. Aber ich hatte einen großen Spaß daran, auch gerade bei den beiden Vampirologen, einfach so eine Sprache, etwas aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Wiener Zeit reinzubringen. Und im Gegensatz zur Blutgräfin, die ja sehr klar, sehr direkt ist, alle Menschen um herum kontrolliert. Also es sind auch, oder die Zofe, die dann sehr viel Wienerisches reinbringt, was natürlich sehr gut passt. Das ist auch ein Kontrastpaar. Die Paare, das ist vielleicht noch was Wichtiges im Film. Es gibt ja viele Paare. Es gibt die Blutgräfin und die Zofe. Es gibt die beiden Vampirologen. Es gibt ihren Neffen, den Familienrebell. Das ist ja auch eine sehr interessante Figur. Und dieser arme Jüngling wird natürlich schrecklich malträtiert von seiner Familie. Und wie das so ist, er tut alles als Familienrebell, was die Vampirfamilie verabscheut. Das heißt, er ist ein vegetarischer Vampir und lehnt das Blut ab. Und das ist eine sehr interessante Figur, an der habe ich sehr lange gearbeitet. Und sie ist auch deshalb interessant, denke ich. Also wenn wir zum Beispiel heute so in die Presse gucken oder in die Medien gucken, ist ja das Thema der Langlebigkeit der Menschen ein großes Thema. Oder wenn wir Leute wie Musk nehmen oder andere, die glauben ja, sie müssen nie von dieser Erde abtreten, weil sie so viel Geld haben, dass sie sich sogar irgendwie ihr Leben auf die Ewigkeit garantieren können. Ja. Nicht, dass diese Hybris, die diese Menschen besetzt. Und das finde ich interessant. Und dieser Rebell will nichts, Familienrebell will nichts anderes, als wieder ein gewöhnlicher Sterblicher zu werden. Ja? Ja. Und das ist alles so ganz nebenbei. Meine Sache ist es nicht, mit politischen Slogans zu arbeiten. Meine Sache ist, diese Dinge ganz spielerisch einfach reinzubringen. Und der ist eine interessante Figur. Und das ist natürlich auch ein Paar. Er muss natürlich therapiert werden, nicht? Weil als Familienrebell muss er therapiert werden. Und das ist diese kontradiktionäre Geschichte. Nicht, ja. Dass er eigentlich das will, aber therapiert werden muss, ist natürlich auch ein Paar. Und von dem wunderbaren Lars Eidinger auch als Therapeut besetzt. Ganz gegen das, was Lars Eidinger normalerweise macht. Und das, denke ich, ist eine interessante Konstellation.
Fand ich auch dieser schrullige Therapeut, den er da spielt, Lars Eidinger, herrlich, in Verbindung mit diesem Jüngling Baron Rudi Bubi, der ja auch gehänselt wird von den schlagenden Verbindungsmitgliedern. Was fasziniert Sie an der Figur der Elisabeth Báthory? Also inwiefern hat sich Ihre eigene Perspektive vielleicht auch über die Jahre jetzt und über die Arbeit an diesem Film verändert? Weil das ist ja wirklich eine riesige historische Persönlichkeit, Gräfin Dracula.
Also die Gräfin Elisabeth Báthory hat es ja wirklich gegeben. Und was mich interessiert, das ist gar nicht so sehr ihre Figur, sondern das, was man ihr alles zuschreibt. Ich habe das natürlich alles gelesen, habe sogar einige der Gerichtsprotokolle gelesen. Aber heute weiß man, dass das zum größten Teil überhaupt nicht stimmt und dass ihr das alles unterstellt wurde, um an ihren Besitz zu kommen. Das war politisch motiviert und so weiter. Es gab wohl viele Falschaussagen. Man muss aber auch sagen, dass man damals natürlich mit den Bediensteten nicht gerade zimperlich umging. Aber all diese Untaten scheinen wohl scheinen die Ursache in einer Intrige zu haben. Aber was mich interessiert, das ist eben die ganzen Legenden und die Faszination, die sich um eine solche Person ranken. Und ich kann Ihnen sagen, bei den Filmfestspielen hatte ich einen Tag, wo ich sehr, sehr viele Interviews hatte, unzählige Interviews. Und jeder der Interviewer hat mir eine andere Geschichte von der Bathory kurz erzählt oder ein Detail. Ja. Und das ist ja das, was die Menschen fasziniert. Ich habe in meinen früheren Filmen oft solche Figuren erfunden oder benutzt. Also ich habe in einem meiner früheren Spielfilme gibt es die Frau Dr. Mabuse, die skrupellose Chefin eines internationalen Medienkonzerns. Dann gibt es Madame X, eine absolute Herrscherin, eine chinesische Piratenkönigin, die habe ich erfunden. Obwohl es damals, also im 17. Jahrhundert, einige Piraten Königinnen auf der chinesischen See gab. Ja, tatsächlich, also das hatte ich gelesen. Ich habe eine Zeit lang mich sehr für China interessiert, weil ich viel dort gedreht habe. Und das sind so Figuren, um die sich sehr viel rankt.
Ja.
Und die Grausamkeit einer Frau, auch wenn sie nur eingebildet ist, ist natürlich immer noch mal stärker in der Wirkung als die eines Mannes, weil den Männern traut man das eh zu. Und bei den Frauen wirkt das noch mal stärker, weil sie nicht damit verbunden werden.
Leider ja, das ist leider wahr.
Ich liebe das, wenn man immer so ein bisschen auch in den Genres so ein bisschen wie auf dem Prater, wo man diese Schatzsachen hat, den Teppich wegziehen kann. Das ist immer interessant.
Definitiv. Sie hatten es schon kurz angeschnitten, die Blutgräfin. Da ist ja auch wirklich Klamauk drin, und das meine ich gar nicht negativ, sondern es ist wirklich herrlich albern auch zwischendrin. Also die Namen der Vampirologen und wie sie sich geben. Das ist ja wirklich eine Mischung aus Komödie, schwarzer Komödie, Operette vielleicht auch, gleichzeitig so ein bisschen Grusel natürlich auch. Horror würde ich es jetzt im heutigen Standard nicht nennen, was ich aber auch toll finde. Diese Mischung, was reizt Sie an dieser Mischung? Das ist ja wirklich ein sehr, sehr buntes Potpourri an verschiedenen Genres, die da irgendwie zusammen verschmelzen.
Ja, naja, ein Klamauk an der richtigen Stelle kann großartig sein. Und es ist so, dass ich ganz verschiedene Erzählformen genutzt habe, nicht? Also die nicht nur den einzelnen Figuren anders zugeordnet sind, das auch, sondern überhaupt immer wieder partiell stattfinden im Film. Und ja, das ist...
Fand ich schön. Also das tut dem Film sehr, sehr gut, finde ich, beim Schauen. Das macht es wirklich sehr, sehr unterhaltsam und wirklich spannend. Isabelle Huppert trägt den Film mit einer wirklich faszinierenden Mischung aus Eleganz, Selbstironie auch. Wie kam es zur Zusammenarbeit und warum war sie genau die richtige Wahl für die Rolle der Gräfin?
Ich war sehr, sehr lange mit ihr in Kontakt, darüber eigentlich von Anfang an. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass sie dabei geblieben ist. Und ich habe sie immer wieder informiert. Es gab, wie gesagt, zweimal haben wir gedacht, jetzt ist es soweit, wir können es machen. Und dann, das ist ja auch, Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie wieder Hoffnung machen, selbst auch die Hoffnung haben, nicht? Und dann müssen Sie sagen, ja, leider, wir kriegen es nicht zusammen. Und was für ein Triumph, wenn es dann das dritte Mal wirklich etwas wird. Das ist einfach, ja, ich kann das nicht anders sagen. Es ist wunderbar.
Das kann ich mir nur vorstellen. Das muss ein unglaubliches Gefühl sein, wenn es dann wirklich alles zusammenkommt, der Film fertig ist, Menschen ins Kino gehen, sich den Film anschauen, so wie jetzt auch beim Sydney Film Festival hier in Australien das der Fall sein wird. Abschließende Frage an Sie. Was wünschen Sie sich, was die Zuschauerinnen und Zuschauer aus diesem Film mitnehmen, wie sie aus dem Kino wieder rausgehen?
Ja, was wünsche ich mir? Dass sie zwei wunderbare Stunden haben und dass sie, wie ich das jetzt öfter gehört habe, vielleicht sogar den Wunsch haben, dann den Film nochmal zu sehen und dann vielleicht auch die ganzen vielen kleinen Spitzen und Hinweise, die im Film versteckt sind, wie in einem großen Gemälde noch erkennen. Und das ist wie bei dem Märchen von den Bildern, in die man selbst hineinschlüpfen kann. Und wenn so etwas entstehen würde, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und ich glaube, es wäre auch interessant für die Zuschauer selbst.
Ulrike Ottinger, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Dankeschön.
Ich danke Ihnen und einen ganz, ganz herzlichen Gruß an die Zuschauer in Australien.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.